Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten. Ich bin Amelie und ich berichte euch von spannenden Verbrechen aus der ganzen Welt. Da ich ja vor kurzem Mama geworden bin, habe ich aktuell wirklich wenig Zeit, um neue Folgen zu recherchieren und aufzunehmen, also habe ich mir Unterstützung besorgt. Ab sofort ist Kati ein fester Bestandteil dieses Podcasts und wird mich fleißig bei der Recherche und Aufnahme unterstützen. Stell dich doch mal kurz vor, Kati.
Hallo, ich bin Kati und freue mich sehr, jetzt zu unterstützen. Ihr werdet wahrscheinlich noch ein paar Äs von mir hören, weil ich ein bisschen nervös bin und das noch sehr neu für mich ist. Ich hoffe aber, dass ich mir das abgewöhnen kann, weil ich dann immer an meinen Mathelehrer denke, der dann immer eine Strichliste geführt hat bei Äs. Der fand das richtig schlimm und eigentlich ist es ja auch eigentlich besser, eine Pause zu machen, aber Äs werden hier erstmal regeln. Also, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen vorzustellen. Einige hatten ja bei Instagram mit den Fragestickern geholfen, damit ich einfach ein bisschen besser Infos, die jemanden interessieren, teilen darf. Und zwar zuerst das Berufliche. Ich hatte in Düsseldorf eine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte gemacht und dann in Essen als Patentanwaltsfachangestellte. Also habe ich schon seit der Schule, also seit dem Abschluss immer Rechtssystem, Rechtsanwälte gearbeitet. Das hat immer mega Spaß gemacht und ich fange jetzt im September ein duales Studium an bei der Bezirksregierung und mache dann in 3 Jahren hoffentlich meinen Bachelor of Laws und habe dann das vor, was Amelie hoffentlich bald beendet, den Bachelor. Und zu meinen Hobbys gehören außer True Crime, lesen. Ich muss sagen, dass ich bei BookTok ganz viele Bücher in meinem Regal habe. Das hat meinem Geldbeutel auf jeden Fall nicht gut getan und viel Platz ist auch nicht mehr. Und mein Vorsatz, keine Bücher mehr zu kaufen, bis man in die nächste Wohnung umzieht, ist auch komplett über den Haufen geworfen worden. Und noch eine sehr große Leidenschaft von mir sind Theater und Musicals. Ich bin seit 2009 Mitglied in einem Verein in meiner Heimatstadt, musste ich jetzt aber leider letztes Jahr aufhören, weil ich ins Sauerland umgezogen bin. Da kann ich auf jeden Fall später mal Fotos hochladen. Das sind nämlich gefühlt auch die einzigen aktuellen, die ich noch habe, weil ich ein bisschen fotofaul bin. Apropos Fotos von meinen Katzen, weil ich auch nach Haustieren gefragt wurde, kann ich auch super gut hochladen. Die sind nämlich extrem süß. Da habt ihr jetzt so das Persönliche schon mal von mir, so einen kleinen Überblick. Und jetzt zu den True Crime Fragen und Podcast, also wie ich dazu gekommen bin. Das war eigentlich dank meiner Tante und ihrem Geburtstag. Und da war Amelie, die ist nämlich verheiratet. Nee, nicht verheiratet, ich sag immer verheiratet.
Noch nicht.
Mit dem kleinen Bruder meiner angeheirateten Tante. Also eigentlich ist es eher so unverwandt verwandt, würde ich sagen. Und mein Cousin hat mir schon vor 2 Jahren oder so gesagt, ey Kathi, hör dir mal Schattenseiten an, das macht jemand, den ich kenne. Dann war ich eigentlich so ein bisschen Fangirl-mäßig drauf und habe Amelie einfach angesprochen und hatte vorgeschlagen, ob ich nicht mit den Recherchen helfe, weil ich ja gehört habe, dass sie erst seit ein paar Monaten Mama ist. Dann haben wir uns mal so getroffen. Das hat funktioniert ganz gut. Mhm. Und dann kam die Idee, ja, warum nicht eigentlich zu zweit? Und aus meiner Hoffnung, irgendwie Recherche zu machen, wurde dann, lass mal zusammen aufnehmen. Ja, und so bin ich dann zum Podcasten gekommen. Also Podcasten kann man es noch nicht nennen, weil es ist ja erst das Erste, was ich hier mache. Und hoffe, das ist einigermaßen angenehm, weil wenn ich nervös bin, wird meine Stimme etwas hoch. Das habe ich am Telefon. Also werdet ihr wahrscheinlich verschiedene Höhen meiner Stimme am Anfang hören, bis ich das dann mal komplett runtergefahren habe. Und zum True Crime ist eigentlich ganz cool, wie ich da, also warum mich True Crime richtig interessiert. Das ist, also gut, neben Medical Detectives, was ja eh irgendwie jeder zum Einschlafen gehört, gesehen hat, ist Jürgen Bartsch. Ich habe nämlich auf der Hegerstraße gewohnt, da wo ja auch der, ich weiß nicht, war das ein Bunker?
Mhm.
Ja. Und
da hast du gewohnt?
Auf der Hegerstraße, ja.
Ehrlich?
Ja, in der WG. Und da, weil das dann halt so krass nah war, und Jürgen Bartsch ist ja auch eine ganz schöne Hausnummer für Mörder und True Crime. Und da habe ich dann das erste Mal so richtig angefangen zu recherchieren und zu gucken, weil ich ja nur ein paar Meter davon entfernt gewohnt habe.
Krass, das wusste ich nicht. Oh Gott.
Und da hat es dann halt angefangen, dass ich dann da die True Crime Dokus geguckt habe. Das war dann, also ich wohne da, also ich habe da von 2015 bis 2019 gewohnt. Und ich glaube so 2016 habe ich mit diesem klassischen True Crime angefangen, wo ich dann auch hier Podcasts in That's Why We Drink oder My Favorite Murder gehört habe.
Also auch schon ziemlich lange, ne?
Ja, zuerst nur Englisch, weil ich glaube, mit den Deutschen hat das erst so 2018 angefangen, ne? Ich glaube, Zeitverbrechen ist 2018, Mordlust auch. Und Mord auf Ex ist irgendwie 2019, oder?
Kann gut sein.
Ja, naja, auf jeden Fall zuerst dann nur das Englische und die Dokus oder hier so Creepypasta. Ach ja, und apropos Pasta, weil eine Frage wäre auch noch, was ist mein Lieblingsessen? Das ist ja auch super wichtig. Und zwar, das ist ein bisschen schwierig, weil ich esse eigentlich viel gern. Aber was ich so am meisten momentan esse, sind Sommerrollen. Nicht ästhetisch, aber sehr lecker. Und Baked Oats mit ganz vielen Schokotröpfchen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ordentlich Schokolade, damit ich immer so tun kann, gesundes Frühstück.
Clever.
Und habe dann aber auf jeden Fall eine krasse Schokodosis beim Frühstück.
Alles klar, danke Kathi. Ich freue mich sehr, dass du ab jetzt auch mit von der Partie bist. Und für euch Zuhörer, wir werden es jetzt so machen, dass Kathi und ich uns abwechselnd alle 2 Wochen einen Fall vorstellen und dann im Anschluss kurz darüber sprechen oder auch diskutieren und unsere eigenen Theorien dazu aufstellen. Vermutlich werden wir es auch so machen, dass die eine nicht weiß, um welchen Fall es an dem Aufnahmetag gehen wird, um einfach die ungefilterten Reaktionen auch mit aufnehmen zu können. Und heute beginne ich mit dem Fall, damit Kathi erstmal in Ruhe hier reinkommen kann. Und was wir euch auf jeden Fall auch noch sagen wollten, bitte seid gnädig mit uns, denn ich habe ja die ganzen letzten 34 Folgen oder wie viele das waren, immer ganz alleine aufgenommen. Und das war technisch ein bisschen einfacher. Und sagen wir mal so, Kathi und ich haben jetzt Ewigkeiten gebraucht, herauszufinden, wie man überhaupt mit 2 Mikrofonen aufnehmen kann. Also könnte es sein, dass der Ton und der Schnitt nicht ganz perfekt ist in der ersten Folge. Wir geben natürlich unser Bestes und ich denke, man kann sich das trotzdem gut anhören. Und falls jemand von euch zufälligerweise sich gut mit GarageBand auskennt und ein paar Tipps und Tricks für uns parat hat, derjenige kann uns gerne bei Instagram unter Schattenseiten-Podcast schreiben. Wir würden uns wirklich freuen. So, und bevor es dann endlich mit der Folge losgeht, habe ich noch eine letzte Sache. Ich möchte euch gerne noch einmal auf die Crime Letters aufmerksam machen. Die Crime Letters sind ein personalisiertes Escape Game in Briefform. Jede Woche bekommt ihr dabei einen Brief, in dem sich knifflige Rätsel und spannende Geschichten befinden. Am Ende eines jeden Monats habt ihr dann durch die Briefe so viele Informationen und Hinweise gesammelt, dass ihr den Fall lösen könnt. Ich muss sagen, die Rätsel sind wirklich tricky zwischendurch. Es macht richtig viel Spaß. Und was man daraus auch schön machen kann, ist zum Beispiel ein Rätsel-Mädelsabend mit einem Gläschen Wein. Einfach anstatt sich auch mal wieder die x-te True Crime Doku bei Netflix anzugucken. Ist also auch eine super Alternative für einen gemütlichen Abend, entweder mit der WG, mit Freunden, Freundinnen oder dem Partner oder der Partnerin. Man fühlt sich wirklich ein bisschen so, als wäre man selbst ein Detektiv. Ich kann euch die Crime Letters wirklich nur empfehlen, es macht riesengroßen Spaß, die Rätsel zu lösen. Und mit dem Code Schattenseiten, egal ob klein oder groß geschrieben, erhaltet ihr 10% auf eure Crime Letters. Alle Informationen zu den Crime Letters sowie den Rabattcode packen wir euch natürlich in die Shownotes. So, ich würde sagen, das reicht mit dem ziemlich langen Vorgeplänkel für unsere Verhältnisse. Jetzt geht's endlich los. Kathi, bist du bereit?
Yes, bin bereit.
Es ist das Jahr 1996. Um genauer zu sein, der 11. Mai. Claudia Ruf wohnt mit ihren Eltern und ihren 2 jüngeren Geschwistern in Grevenbroich in Nordrhein-Westfalen. Claudia ist 11 Jahre alt und ein unbeschwertes und ziemlich fröhliches Mädchen. Claudia liebt Tiere, aber am allermeisten mag sie Hunde. Und so geht sie an diesem Abend gegen 18.15 Uhr mit dem Nachbarshund, einem schwarzen Dackelmischling namens DJ, spazieren. Das tut Claudia ziemlich regelmäßig und der Nachbar ist immer froh, wenn ihm die Abendrunde abgenommen wird. Wie gesagt, es ist ungefähr 18.15 Uhr, als Claudia und DJ loslaufen. Die Straßen sind an diesem milden Frühlingsabend ziemlich leer, obwohl die Temperaturen eigentlich noch zum Spazierengehen einladen. Ich meine, ich habe gelesen, dass an diesem Abend Schalke gespielt hat. Und genau zu dieser Uhrzeit und vielleicht saßen die meisten Leute dann vor ihrem Fernseher zu der Zeit. Generell muss man aber auch sagen, dass in dem Stadtteil von Grevenbruch, wo Claudia mit ihren Eltern wohnt, ziemlich wenig los ist. Hämmerden ist ein Stadtteil mit Dorfcharakter, könnte man so sagen. Insgesamt leben dort zu diesem Zeitpunkt knapp 2500 Menschen. Claudia und DJ laufen also durch die leergefegten Straßen. Unterwegs treffen sie gegen 18.30 Uhr noch eine Nachbarin von Claudia, die sie auch freundlich grüßt und dann weiterläuft. Gegen 18.50 Uhr kehrt DJ unter lautem Gebell zurück zum Haus seines Besitzers zurück. Doch von seiner Leine und auch von Claudia fehlt jede Spur. Der Nachbar informiert natürlich sofort Claudias Eltern. Er hofft einfach, dass DJ sich vielleicht einfach irgendwie losgerissen hat und ausgebüxt ist, als Claudia unaufmerksam war. Er denkt, wenn das der Fall war, dann würde Claudia vielleicht erst einmal zum Haus ihrer Eltern zurückgehen. Doch Fehlanzeige. Claudias Eltern haben nichts von ihrer Tochter gehört. Sofort begeben sich die Eltern mit der Hilfe einiger Nachbarn auf die Suche nach ihrer Tochter. Doch als sie Claudia nirgendwo entdecken können, rufen sie direkt die Polizei an. Diese nimmt die Sache auch sehr schnell sehr ernst, denn Elfjährige verschwinden meistens nicht einfach so aus freien Stücken. Vor allem, wenn man wie Claudia ziemlich gut behütet groß geworden ist. Über 100 Beamte begeben sich nun auf die Suche nach dem Mädchen. Doch ohne Erfolg. Auch am nächsten Tag wird weiterhin nach der Schülerin gesucht. Der Suchradius wird dabei immer weiter vergrößert. Doch sie finden nichts. Erst zwei Tage nach Claudias Verschwinden, am 13. Mai 1996, wird dann von einem Spaziergänger mit seinem Hund etwa 70 Kilometer entfernt in Euskirchen an einem Feld eine Kinderleiche gefunden. Es ist Claudia. Ihr Körper liegt nackt, auf dem Bauch liegend, an einem Feld. Und nicht nur das. Grausamerweise wurde ihre Leiche mit Benzin übergossen und angezündet. Die rechtsmedizinische Untersuchung wird später herausstellen, dass Claudia vor ihrem Tod vergewaltigt und anschließend erdrosselt oder erwürgt wurde. Die genaue Todesursache ist bis heute nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Wir müssen davon ausgehen, dass der Fundort nicht gleich Tatort ist, sagt ein Beamter der Bonner Polizei. Das heißt, wir gehen vielmehr davon aus, dass der oder die Täter die Leiche abtransportiert und dann dort abgelegt hat. Doch was genau ist mit Claudia passiert? Der Pathologe stellt fest, dass Claudias letzte Mahlzeit etwa 4 bis 6 Stunden vor ihrem Tod eingenommen wurde. Daraus schließen die Ermittler dann zunächst, dass der Täter Claudia vielleicht erst noch einige Zeit in seiner Gewalt hatte, bevor er sie anschließend ermordete. Insgesamt wissen die Ermittler also nicht besonders viel. Wovon sie aber mit Sicherheit ausgehen können, ist, dass Claudia während der Gassi-Runde mit DJ entführt wurde. Doch was geschah dann? Hat sie vielleicht unterwegs auf der Gassi-Runde jemanden getroffen, den sie kennt und dem sie vertraut? Oder war diese Entführung eine spontane Tat von jemandem, der zufällig dort vorbeigefahren ist und dann ja, seine Chance ergriffen hat? Außer der Nachbarin, die Claudia und DJ an dem Abend gesehen hat, gibt es auch keine weiteren Zeugen. Und sie sagt auch, dass sie nichts Ungewöhnliches bemerkt hat. In einer Quelle habe ich gelesen, dass jemand ausgesagt hat, dass er oder sie gesehen hat, wie Claudia an diesem Abend mit jemandem gesprochen hat, der in einem dunklen Wagen saß. Da ich das aber nur ein einziges Mal finden konnte, würde ich sagen, ist dieser Fakt eher mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall haben die Ermittler sehr, sehr wenig Hinweise, denen sie nachgehen können. Und so bleibt der Tod von Claudia Ruf auch erst einmal ungeklärt. Im Jahr 1997 wird dann auch eine Aktenzeichen XY-Folge über den Mord an Claudia ausgestrahlt. Doch auch da, es kommen zwar einige Hinweise rein, aber Auch sie führen nicht zum Täter. Außerdem haben die Ermittler noch eine andere Idee. Und zwar besorgen sie sich eine Schaufensterpuppe, die sie dann genau so anziehen mit den Klamotten, die Claudia am Tag ihres Verschwindens getragen hat. Claudia trug an diesem Abend eine schwarze Jeans und eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze und Streifen. Zudem trug sie karierte Sportschuhe und zwar in der Größe 36. Nachdem sie der Puppe Claudias nachgekaufte Anziehsachen angezogen haben, kleben sie außerdem ein Bild von Claudias Gesicht auf den Kopf der Schaufensterpuppe. Von diesem Arrangement, nenne ich es mal, machen sie ein Foto und platzieren dieses Foto auf Plakaten und in Zeitungen. So erhoffen sich die Ermittler, dass vielleicht doch noch einige wertvolle Hinweise bei ihnen auflaufen. Bis 2008 bleibt der Fall zunächst kalt. Seit Claudias Tod sind bereits 12 Jahre vergangen. Doch durch die Technik, die sich natürlich im Laufe der Jahre um einiges verbessert hat, konnte dann doch noch eine DNA-Spur an Claudias Körper gefunden werden. Also haben die Ermittler jetzt immerhin schon mal eine DNA-Spur, von der sie ausgehen, dass diese auf jeden Fall vom Täter stammen muss. Doch sie haben keinen Vergleich, denn in den ganzen Datenbanken findet sich kein Treffer. In der Hoffnung auf einen passenden Treffer werden insgesamt über 350 Männer zu einer freiwilligen Speichelprobe aufgerufen. Wobei man auch sagen muss, so freiwillig sind diese Speichelproben ja nicht, denn du kannst zwar sagen, nee, ich möchte keine Speichelprobe abgeben, aber dann wirst du halt durch einen Gerichtsbeschluss dazu gezwungen. Also im Grunde genommen kann sich da keiner so leicht rauswinden. Doch auch das bringt keinerlei neue Erkenntnisse und so erlischt so langsam, aber sicher die Hoffnung, Claudias Mörder überhaupt jemals zu finden. Bis heute ist völlig unklar, wo der Tatort überhaupt gewesen ist. Also wo wurde Claudia vermeintlich erstmal gefangen gehalten und dann vergewaltigt und ermordet. Wir wissen ja auch nicht, wie genau Claudia umgebracht wurde. Das gibt die Polizei ja nicht preis. Das weiß also auch nur der Täter. Insgesamt gibt es viel mehr Fragen als Antworten und was ich mich frage, warum hat der Täter die Leiche noch zusätzlich angezündet, nachdem er sie am Feldweg abgelegt hat? Hast du dazu irgendeine Theorie, Kathi?
Ich finde, Leiche verbrennen macht irgendwie nicht so viel Sinn. Also weil es muss ja richtig heiß sein und das richtig lange. Und ich finde, Leiche verbrennen ist halt irgendwie ein sehr... sehr schwieriges Mittel. Also man kriegt das ja nur hin, dass die Leiche schwer erkennbar ist. Ich meine, 1996, da war man jetzt ja auch ein bisschen weiter als in den 70ern oder so. Also man hat die Leiche ja trotzdem identifizieren können. Ich weiß jetzt auch nicht, was das psychologisch irgendwie bedeutet, aber ich finde, das ist auf jeden Fall sehr, ja, eine sehr krasse Handlung, jemanden anzuzünden, weil du brauchst ja auf jeden Fall viel Benzin. Also wenn ich mir vorstelle, wie schwer das manchmal ist, im Kamin Feuer zu machen, will ich nicht wissen, wie schwierig das ist, dann den ganzen Menschen zum Brennen zu bringen. Vor allem, wenn man halt weiß, dass es ja eh nichts bringt. Also diese Person wird ja dann nicht ein Aschehaufen werden.
Nee, also was ich mir nur vorstellen könnte, ist, dass der Täter so versucht hat, irgendwie Spuren zu vernichten. Dass er halt dachte, vielleicht findet man sonst irgendwas an der Leiche, was auf ihn schließen könnte.
Aber die DNA-Probe wurde ja... gefunden, ne?
Ja, aber erst Jahre später.
Jahre später.
Ja.
Ja, schwierig.
Vor allen Dingen, ich frage mich auch, okay, du bringst Claudia um und fährst mit ihr 70 Kilometer weit weg, dazu kommen wir gleich auch nochmal zu der Entfernung, und legst die Leiche dann an diesem Feldweg ab, wo sie auf jeden Fall gefunden wird, weil das war jetzt kein gutes Versteck oder so.
Nee, da wurde dann, die auch nicht verbrannt, oder? Vorher, oder wurde die dann da
das
verbrannt?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Weil dann frage ich mich nämlich, wenn er sie da am Feldweg angezündet haben sollte, dann sieht man doch die Rauchschwaden.
Ja.
Dann wird er doch nur aufmerksam auf sich machen. Deswegen glaube ich auch, dass er sie vielleicht irgendwo anders verbrannt hat. Aber wenn ja, ist auch die Frage, wo.
Und vor allem der Transport, also die muss er dann erstmal abkühlen.
Ja, also das finde ich
dann diese, also das hört sich jetzt richtig mies an, aber weißt du, dann diese verkrustete Leiche, das ist ja auch ganz schön eklig. Also ich meine, jemanden, also das, was der Täter eh schon getan hat, war ganz schön eklig. Die Leiche dann auch noch so zu verbrennen und
dann musst du die wahrscheinlich mit Wasser ablöschen und dann irgendwie ins Auto zu tun. Also das ist ja auch irgendwie
komisch, ne? Deswegen, ja, ist halt die Frage. Das konnte ich nicht herausfinden, wo, also ob an diesem Feldweg die Leiche angezündet wurde oder halt woanders. Dann würde ich auch gerne einmal über die Entfernung der beiden Orte sprechen. Also Claudia wurde in Grevenbruch-Hemmerde entführt und dann 70 Kilometer weit weg aufgefunden. Das spricht für mich dafür, dass der Täter auf jeden Fall mit dem Auto von A nach B gekommen ist. Was ein bisschen widersprüchlich ist, denn 2019, mittlerweile sind dann schon 23 Jahre nach Claudias Tod vergangen, wird nämlich nochmal eine DNA-Speichelprobe angefordert von insgesamt 1800 Personen. Und Profiler haben sich dran gesetzt und haben ein mögliches Täterprofil erstellt. Und sie gehen davon aus, dass der Täter zum Tatzeitpunkt zwischen 14 und 70 Jahre alt gewesen sein könnte. Und bei dieser Altersspanne stellen sich mir jetzt zwei Fragen. Die erste wäre, wenn der Täter wirklich unter 18 gewesen sein könnte, wie hat er Claudias Leiche dann 70 Kilometer weit weg transportiert? Denn ich vermute, das geht nur, wenn man ein Auto hat.
Ja.
Du kannst die Leiche ja nicht mit dem Bus transportieren. Also vielleicht, also ja, doof gesagt, aber ist ja auch schon mal passiert. Da ist ja schon mal jemand mit einer Leiche im Koffer, ja, durch die Weltgeschichte gefahren, ja, mit dem Bus.
Koffer, ja.
Aber glaube ich irgendwie.
Das wäre auch nicht ganz schön abgefuckt für einen 14-Jährigen.
Ja, es gibt auch keinerlei Hinweise.
Umzubringen und dann irgendwie in so einen Koffer und dann noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 70 Kilometer weit zu kommen, um die Uhrzeit, vor allem wenn es ein Kaff ist, also wenn ich darüber überlege, in Fellbad, wann da der letzte Zug fährt. Und vor allem muss er erstmal im richtigen Stadtteil sein, weil noch nicht mal in allen Stadtteilen von Fellbad ein Zug fährt.
Ja.
Weil mit einem Bus 70 Kilometer, das ist ja unmöglich.
Ja, deswegen glaube ich, dass der Täter auf jeden Fall einen Führerschein gehabt haben muss.
Ja.
Und die Altersspanne bis zu 70 ist auch schwierig. Natürlich könnte der Täter schon 70 gewesen sein, als er Claudia entführte und umgebracht hat. Aber dann würde er ja zu diesem Zeitpunkt, als die Speichelprobe angefordert wurde, 93 Jahre alt sein ungefähr, so um den Dreh, je nachdem. Sagen wir mal so, das ist auch nicht super realistisch, weil die meisten Leute
nicht so 93 alt werden.
Genau, ja. Ja. Also sollte das so gewesen sein, würde es die ganze Sache, also mit der Suche nach dem Täter, nur noch mehr erschweren, weil dann der Täter vermutlich gar nicht mehr lebt.
Ich finde, das ist aber auch so eine richtig unbrauchbare Zeitspanne, 14 bis 70. Ich habe zuerst 14 bis 17 verstanden und dachte, wow, das ist ja relativ genau. Ich meine, wenn das schon nicht wirklich hilfreich ist, wenn dann hier, meistens hört man ja zwischen 20 und 35.
Ja.
Das ist ja die man irgendwie am meisten hört. Was ja auch schon so semi-hilfreich ist, aber 14 bis 70, das ist echt so, weiß ich nicht. Da frage ich mich, ob die Profiler da nicht irgendwie nochmal gucken oder ob man das dann überhaupt so begrenzen will, weil das, finde ich, bringt ja dann irgendwie auch nichts. Also, weil der muss ja dann halt auf jeden Fall älter sein und sie überwältigen können, aber auch nicht zu alt, damit er es halt noch schafft, sie überwältigen zu können. Und da hätte ich dann auch grob sagen können, ja, 14 bis 70 könnte hinkommen.
Also da finde ich auch, da hätte man vielleicht einfach gar keine Altersbegrenzung angeben müssen. Weil im Grunde sind das ja alle Männer der Umgebung.
Ja, also ich finde, das wirkt halt einfach nur, also sorry, aber ich finde, das wirkt einfach inkompetent. Ja. Also wenn du da jetzt jemanden drauf ansetzt und dann kommt so was ganz, ganz Allgemeines, wenn ich mir denke, ich weiß nicht, ob die Polizisten damit irgendwie was anfangen können, aber also ich wäre, glaube ich, vorher genauso schlau wie nachher.
Ja, ich frage mich halt, das Problem ist ja, dass die überhaupt keine Hinweise hatten, die Ermittler.
Ja.
Oder zumindest wissen wir von kaum Hinweisen, beziehungsweise gar keinen eigentlich, außer dass wir genau die Uhrzeit eingrenzen können, zu der Claudia verschwunden sein muss, also zwischen 18.30 Uhr, weil da hat nämlich die Nachbarin die Claudia noch getroffen, und 18.50 Uhr, als DJ zurückgelaufen kam. Also irgendwie in diesen 20 Minuten muss es passiert sein. Ich weiß nicht, ob man aus diesen paar Infos dann überhaupt ein Täterprofil erstellen kann. Da würde ich auch wirklich gerne mal mit so einem Profiler sprechen. Aber gut, das ist halt so, wie die Polizei da vorgegangen ist. Die haben also über 1800 Männer nochmal untersucht. Und was ich auch ganz interessant fand, vor diesem DNA-Test war das gesetzlich so geregelt, dass wenn eine DNA-Spur ein Beinahe-Treffer war, so heißt das, wenn die gesuchte DNA fast genau mit der DNA des Menschen, der da seine Speichelprobe abgibt, übereinstimmt, zum Beispiel wie beim Vaterschaftstest.
Mhm.
Ne, also du kannst ja auch eindeutig sagen, das ist zwar nicht die gleiche DNA, aber irgendwie ein Verwandtschaftsverhältnis besteht auf jeden Fall. Und früher durften diese Beinahe-Treffer nicht ausgewertet werden. Das heißt, selbst wenn der Sohn des Täters offensichtlich unter diesen getesteten Personen gewesen wäre, hätten die Beamten nicht sagen können, jo, das ist der irgendwie Sohn oder Enkel oder was auch immer, sondern das musste dann verschwiegen werden. Und das ist erst mit einem neuen Gesetz so gekommen, dass man jetzt auch sagen kann, ach guck mal, das ist nicht die gleiche DNA, sondern ne, irgendwie ähnlich.
Ja, wie in diesen ganzen Datenbanken zur DNA, die ist ja in Amerika ist das ja ganz oft, dass die das machen. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber
ich weiß, was du meinst.
So, da hat man dann ja auch Treffer und dann verbindet sich das ja dann auch total krass. Und dann verstehe ich nicht, dass in Deutschland das zur Verbrechensbekämpfung eingeschränkt wird.
Ich würde mal auf den Datenschutz tippen.
Datenschutz.
Insgesamt werden also 1800 Menschen ungefähr angefragt, ihre Speichelprobe abzugeben. Und alle machen auch freiwillig mit, bis auf 5 Personen. Warum auch immer, wie ich gerade schon gesagt habe, du kannst dich dagegen wehren, aber du wirst dann trotzdem gerichtlich dazu gezwungen, deine DNA-Probe abzugeben. Du kannst also nicht sagen, nee, ich möchte das nicht machen und gut ist. Doch auch hier bleibt dieser Test ohne Ergebnis. Der Fall Claudia Ruf wurde auch zwischenzeitlich mit anderen Fällen in Verbindung gebracht, zum Beispiel mit dem Verschwinden der 8 Jahre alten Deborah Sassen aus Düsseldorf. Das 8-jährige Mädchen verschwand am 13. Februar 1996 auf dem Heimweg von der Schule. Der Weg betrug nur etwa 1000 Meter, doch auf dieser Strecke verliert sich bis heute komplett ihre Spur. Es ist unklar, was mit ihr geschehen ist. Außerdem wird Claudias Fall auch zwischenzeitlich noch mit dem Tod der Geschwister Tom und Sonja aus Eschweiler in Verbindung gebracht. In diesem Fall wurden aber dann später 2 Männer angeklagt und verurteilt. Es gab sogar Theorien, dass Claudia von dem Serienmörder Michel Fourniret entführt wurde. Das war ein belgischer Kindermörder. Den Michel Fourniret werden wir auch auf jeden Fall mal machen, Kathi. Das ist super spannend und dem müssen wir auf jeden Fall mal eine komplette Folge widmen. Also man kann durch diese anderen Theorien wirklich festhalten, dass in alle Richtungen ermittelt wurde. Es wurde zig Hinweisen nachgegangen, doch leider ohne Erfolg. Zumindest wissen wir auch nicht, wie viele Hinweise wirklich eine brauchbare Spur enthalten haben, denn die Ermittler halten sich da aus ermittlungstaktischen Gründen völlig zurück. Immer wieder, bis heute, wird die Akte Claudia Ruf erneut geöffnet und die Ermittler haben große Hoffnungen, ihren Fall doch irgendwann noch lösen zu können. Die Polizei bittet auch heute noch um Hinweise. Hat irgendjemand etwas bemerkt oder mitbekommen, auch wenn der Tag ihres Verschwindens schon so lange her ist? Vielleicht kennt jemand auch jemanden, der zum Zeitpunkt der Tat sein Verhalten verändert hat? Oder jemand, der zum Beispiel sein Auto um den Tag herum plötzlich penibel gesäubert hat, zum Beispiel? Oder vielleicht gibt es sogar irgendwo einen Mitwisser da draußen. Wir wissen ja, Mord verjährt nicht, also besteht weiterhin die, wenn auch kleine Möglichkeit, einen Täter zu finden und auch zu verurteilen. Claudias Vater appelliert auch noch einmal an die Bevölkerung und sagt, es ist eine sehr lange Zeit vergangen, aber bitte denken Sie noch einmal darüber nach, ob Ihnen damals in Ihrem Umfeld etwas aufgefallen ist. Teilen Sie dies unbedingt der Polizei mit. In einem anderen Statement, das ich gehört habe, sagt Claudias Vater so etwas in die Richtung, bitte helfen Sie, den Tod meiner Tochter aufzuklären. Es ist schon so lange her, eigentlich könnte ich bereits Opa sein. Und das fand ich auch so schlimm. Also, ja, das kann man gar nicht in Worte fassen. Also, im Großen und Ganzen war es das jetzt mit dem Fall für heute. Ich weiß, dass ganz viele von euch Cold Cases überhaupt nicht mögen. Aber ich habe mir natürlich was dabei gedacht, dass es heute ein ungelöster Fall geworden ist. Denn erstens ist dieser Fall nicht so super lang. Und außerdem dachte ich erleichtert, dass der Kati auch ein bisschen den Einstieg hier in diese Podcast-Welt. Denn so kann man natürlich immer noch ein bisschen spekulieren und miteinander ins Gespräch kommen. Und darum geht es ja jetzt auch ein bisschen, dass nicht mehr nur ich einfach die Geschichte erzähle oder den Fall vortrage und dann machen wir Feierabend, sondern ab jetzt kann ich auch immer direkt eine Meinung und Reaktion von Kati miterleben, wenn ich den Fall erzähle. Darum hoffe ich, dass ihr mit der Entscheidung gut leben könnt. Nächstes Mal, weißt du das schon, ist es ein gelöster Fall, den du machen wirst?
Mhm. Der ist gelöst.
Sehr gut. Okay, dann haben wir nächste Woche schon mal einen gelösten Fall wieder für die von euch, die ungeklärte Fälle doof finden. Ich muss aber sagen, dass ich den Fall von Claudia Ruf auch einfach super spannend finde, weil es wirklich gar keine Hinweise gibt. Keinen Tatort, keinen Täter. Warum hat er die Leiche angezündet? Warum 70 Kilometer weit entfernt abgelegt? Also, ja, da schwirren uns noch ganz schön viele Fragen im Kopf herum. Das Gruselige finde ich auch einfach bei dem Fall. Ich kann gut verstehen, dass die Eltern Claudia mit dem Nachbarshund haben eine Runde laufen lassen. Es war zwar schon spät, aber es war ja noch hell draußen.
Ja, also Mai, also da geht es ja Richtung Juni, wo es ja bis, ich weiß nicht, 22 Uhr noch hell ist. Das ist ja 18 Uhr so Nachmittagsfeeling, wenn man dann rausgeht.
Und mit 11 bist du auch nicht mehr so klein.
Nee, also ich bin auch immer mit dem Hund rausgegangen. Ja. Auch alleine, auch abends, teilweise auch, als es schon dunkel war, weil wir leben ja in einem Kaff.
Naja.
Also da ist ja nichts, was soll da groß passieren? Und meine Mama hat auch immer gesagt, so nach Motto, der böse Mann, von dem man spricht, der wartet ja eher in der Stadt als irgendwo im Wald.
Ja, meint man immer. Also ich fühle mich auch, wenn ich hier durch die Gegend laufe, auch im Dunkeln super sicher.
Ja, aber wenn man schon 100 Mal gemacht hat.
Ja, und Claudia hat das ja auch schon ganz oft gemacht. Deswegen hat sich natürlich keiner Gedanken gemacht, dass was passieren könnte. Und gerade in so einem kleinen Stadtteil, wo eh nur 2.500 Menschen wohnen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das wirklich jemand gewesen ist. Also ich habe eigentlich zwei Theorien zu dem Fall, um das jetzt hier nochmal zusammenzufassen. Entweder der Täter ist Nachbar gewesen von Claudia, den sie kannte und deswegen vielleicht zu ihm ins Auto gestiegen ist. Oder sie musste gar nicht zu ihm ins Auto steigen, weil er ja in der Nähe gewohnt hat. Also wenn das so wäre. Mhm. Und dann hätte er sie ja mit irgendeinem Trick zu sich nach Hause lotsen können.
Ja.
Sie hereinlocken und dann halt missbrauchen und umbringen können. Oder der Täter ist jemand, der von ganz woanders kommt.
Weil er da ja noch 70 Kilometer weggefahren ist, ne?
Richtig. Es könnte aber natürlich auch sein, wenn der Nachbar der Täter war, der ominöse Nachbar, dass er die Leiche extra so weit weggefahren hat, damit man...
Ja, nicht den eigenen Ort vermutet, sondern jemand anderen, oder? Aber ich denke mir halt, die ist ja schon 11 und die ist schon oft mit dem Hund gegangen. Die hätte den ja... Also ich frage mich halt, warum lässt die den einfach zurück? Also mit 11, und das ist ja nicht dein Hund, du bist ja schon so verantwortungsbewusst, dass... Also die hat ja den Hund jetzt nie einfach von alleine abgemacht und wäre da mit irgendjemandem weggegangen.
Nee, also genau. Deswegen kann es ja auch gut sein, dass es halt wirklich jemand war, der von außerhalb kam. Ich habe irgendwo die Theorie gelesen, dass es vielleicht eine Art Vertreter gewesen sein könnte. Weißt du, wie der Bofrostmann, der dann ein gewisses Gebiet immer abklappert.
Der hier letztens noch so schön mit dir geredet hat, der nette Bofrostmann.
Ja, das ist ein anderes Thema. und dass er dann irgendwie... sie überfallen hat und dann den Hund abgemacht hat von der Leine und den dann weggejagt hat.
Weil ist ja auch die Frage, ob der Hund, ob die den angeleint hat oder nicht, immer. Weil ich hatte die Leine immer um meinen Körper so geschlungen, wie so eine Schärpe.
Ja, so mache ich das auch, ja. Ne?
Und wenn die öfter mit dem gegangen ist, war entweder wurde sie dann halt so einfach weggeschnappt oder... Ich meine, es ist ja dann auch relativ gnädig von dem Täter, den Hund dann zu verschonen.
Aber wahrscheinlich hast du recht und die Leine war vielleicht gar nicht dran.
Also ich könnte mir vorstellen, dass
die einfach so also um sich rumgetragen hat und dann einfach so weggenommen wurde, weil die Leine ja mit verschwunden ist.
Ja, das ist eine gute Theorie, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, ja, glaube ich auch. Ich vergesse es nur immer, weil ich kann meinen Hund nicht ohne Leine laufen lassen, weil sie sofort weg.
Aber ja, unserer war vor Fressen, deswegen ging das dann immer ganz gut.
Naja, aber klar, das könnte natürlich gut sein, wenn der Hund gut gehört hat und nicht weit weggelaufen ist, dann...
Und es muss ja dann auch schnell gehen, weil um die Uhrzeit gehen ja auch noch viele mit dem Hund. Das ist ja so eine Hunde-Hochgassi-Zeit, wenn man das so nennt. Weil, wenn ich mich daran zurückerinnere, man hat ja auch immer die gleichen Leute getroffen. Die sind dann auch immer so ungefähr zur gleichen Uhrzeit gegangen.
Ja.
Man hat ja dann immer so, hier ist jetzt der, keine Ahnung, Labrador Baloo, dann kommt die Dackeldame Tiffany und so weiter. Also man hat sich ja auch relativ gut gekannt.
Ja.
Und Hundebesitzer reden ja auch immer gerne.
Mhm.
Und die ist ja jetzt wahrscheinlich auch keine allzu abgelegene Route gegangen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, also dass halt entweder irgendein anderer Hundebesitzer vielleicht, der da auch immer rumläuft, dass das irgendwie mitbekommen hat vielleicht. Einfach, weil ich früher auch immer die gleichen Leute getroffen habe. Und ich glaube schon, dass die dann halt einfach schnell weggenommen wurde, weil ich glaube, das ist dann einfach viel zu, also ich würde es als viel zu brenzlig einschätzen, wenn ich jetzt jemanden entführen, umbringen, wie auch immer, wollte, wäre das einfach schnell weg und ins Auto und dann weg.
Ja. Ja, ich glaube auch, es wäre zu auffällig gewesen. Klar waren die Straßen relativ leer an dem Abend, aber hätte der Täter Claudia noch bis zu sich nach Hause begleitet, hätte das bestimmt jemand gesehen.
Ja, und wie gesagt, ich finde halt mit dem Hund, die hat den Hund nicht einfach so zurückgelassen.
Nee, auf gar keinen Fall. Nein, nein, das hätte sie nicht gemacht.
Also entweder hätte dann halt der Hund beim Nachbarn abgegeben werden müssen, aber dann wäre ja die Chance viel zu hoch gewesen, erkannt zu werden.
Mhm.
So, und ich glaube, die wurde dann halt einfach so weggenommen von irgendjemandem.
Ja, also wir werden den Fall heute auch nicht mehr lösen. Ich finde aber alle Theorien wirklich richtig spannend. Und ja, im Grunde genommen war es das dann für heute. Hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen, Kathi?
tut mir leid für die etwas längere Laberrunde am Anfang. Vielleicht habt ihr zwischendurch Katzengetrappel oder Katzenschmatzer gehört. Emma sitzt hier gerade neben mir und macht sich schön sauber. Die Katzen haben dann irgendwann so ein bisschen hier Überhand gewonnen. Aber wenn man die raustut, dann kratzen die an der Tür. Das wird dann, wenn wir bei mir aufnehmen, wird man dann vielleicht auch mal so ein Katzenmauzen zwischendurch hören.
Ich denke, die meisten haben Verständnis dafür. Viele Leute haben ja auch selber Haustiere und wissen, wie es mit Katzen und Hunden ist.
Manchmal kann man wie das in Zoom-Meetings halt einfach, ne? Genau. Also das kennt, glaube ich, jeder, der dann eine Katze hat. Den ganzen Tag sind sie ruhig und pennen und dann diese 5 Minuten... Dann wollen sie immer auf dem Schoß über die Tastatur und sind extremst laut, so wie jetzt gerade.
Mhm.
Akrobatische Sauberaktion hier. Naja, also wie gesagt, Katzengeräusche werden bei mir dann wahrscheinlich auch auftreten, weil meine Katzen sehr gerne reden. Maine Coons, die sind sehr redebedürftig. Was jetzt so Cold Case angeht, muss ich sagen, finde ich mega spannend. Und es könnte sein, dass ich mir ein paar aussuchen werde. Einfach, weil ich die mega spannend finde. Sehr frustrierend, ja, aber weiß ich nicht. Ich finde es auch sehr interessant, dann von anderen die Meinung zu hören. Und bin gespannt, was ihr dann sagt und hoffe, ihr habt auch irgendwelche Theorien oder stimmt irgendjemandem zu. Weil, ja, das hat mir dann auch immer gefehlt, wenn ich dann so einen Fall gelesen habe, wo es dann so zig Theorien gibt und dann versuche ich das immer mit meinem Freund dann irgendwie zu bereden, aber der hat da jetzt auch nicht so die Ahnung von. Also ich weiß nicht, ich finde, das macht auf jeden Fall mehr Spaß mit Leuten, die True Crime Junkies sind.
Ja, das finde ich auch. Und damit wir mit euch ein bisschen in den Austausch kommen können, schreibt uns doch bei Instagram unter Schattenseiten Podcast eure Theorien zu dem Fall. Dort findet ihr auch wie gewohnt alle Informationen und Bilder zum heutigen Fall. Und wir nehmen natürlich auch immer gerne Feedback, konstruktives Feedback von euch an. Ja, teilweise kommt da Feedback, das ist schon nicht mehr Feedback, das ist einfach nur gemein. Also wir machen das hier zum Spaß und wir geben uns natürlich große Mühe, aber wir sind nun mal nicht, das ist nicht unser Hauptjob, wir werden nicht dafür bezahlt, das ist unsere Freizeit, wir lieben es und wir machen das so gut, wie es können, aber wir können nicht mit Leuten mithalten, die auch Akteneinsicht haben und so weiter. Wir können also nur Internetquellen oder auch Bücher nehmen als Recherchegrundlage und basteln uns dann daraus die Folge. Für diejenigen von euch, die uns gerne zuhören, da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr Schattenseiten auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bewertet und uns auch abonniert, damit ihr ab sofort keinen Fall mehr verpasst. Denn ja, ab jetzt werdet ihr wieder, Gott sei Dank, sehr regelmäßig Folgen von uns auf die Ohren bekommen. In 14 Tagen dann werden wir die Rollen hier tauschen. Dann erzählt Kathi mir einen Fall. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin super gespannt, für welchen Fall sie sich entschieden hat. Ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin, passt gut auf euch auf.